Das Buch ist entstanden als Versuch, intersektionale Antigewaltarbeit in Berlin und auch breiter in auch aus anderen Ecken in Deutschland zu dokumentieren. Wir haben, ich denke, mehr als 20 Autorinnen dabei. So eine Sammlung aus verschiedenen Wissen von vielen unterschiedlichen Communities und Kontexten. Und das ist ein Versuch, das zusammenzubringen und für eine andere Vorstellung von Sicherheit zu plädieren. Ich versuche auch eine Unterscheidung zu machen zwischen negativer und positiver Sicherheit. Also der Sicherheitsregime, die wir als übliche Form von Sicherheit kennen und auch der dominante Definition von Sicherheit, geht darum, vor allem so schlechte Erfahrungen und auch in Anführungsstrichen böse Menschen auszuschließen und durch verschiedene Mittel, also durch Grenzen, Polizei, Gefängnis und auch subtile Formen von Ausgrenzung, die wir auch in linken Communities ausüben, wo wir Leute so rausschmeißen, weil sie vielleicht nicht genau zu unserem linken Habitus passen zum Beispiel. Und diese negative Sicherheit geht es viel um das Aufrechterhalten von Homogenität. Und auch ich mache diese Unterscheidung zwischen negativ und positiv in Anspielung auf das Konzept von negativ und positive Freiheit. Also bei negative Freiheit und auch Sicherheit denke ich sehr an dieses bürgerliche Kleingarten-Gedanken von so, hier ist mein Zaun, innerhalb meinem privaten Eigentum habe ich das Recht, alles zu machen, was ich möchte. Und ich möchte nicht, wir nennen das auf Englisch not in my backyard, diese Leute, die dafür kämpfen, dass zum Beispiel kein Asylheim, kein Obdachlosenunterkunft, kein Autobahn in ihrem eigenen Garten gebaut wird. Das geht viel um dieses Individualisierung und Abgrenzung von der Welt. Und für mich positive Sicherheit sowie positive Freiheit geht weniger um, was wir nicht wollen und mehr um, was wir gemeinsam verwirklichen wollen. Und die Idee, dass wir auch, dass wir schaffen nur Sicherheit durch Beziehungen. Und durch das, was wir gemeinsam teilen und gemeinsam aufbauen. Wir haben auch den Satz benutzt für das Buchtour, there's no justice, there's just us, was sich nicht so gut auf Deutsch übersetzen lässt, aber irgendwas in der Richtung von, es gibt keine Gerechtigkeit, es gibt nur uns. Und das ist teilweise die Idee, dass wir uns oft auf staatliche Strukturen oder Konzepte einlassen wollen, aber am Ende haben wir eigentlich nur unsere Beziehungen. Und das kann eine große Ressource für uns sein, so unsere eigenen Bedürfnisse und unsere eigene Macht zu organisieren. Ich sage nicht, dass Communities alle leisten können und dass unsere Freundschaften und Freundeskreise gleich dieses ganze Staat- und Gefängnissystem ersetzen können, aber das ist ein bisschen ein Start. Und dieser Satz ist auch ein bisschen so eine bittere Satz, aber auch eine Ermutigung, weil es gibt auch den bekannten Satz von June Jordan, we are the ones we've been waiting for. Die ganze Sicherheitsregime baut sich so auf eine bestimmte Form von Abhängigkeit auf. Das ist oft eine gegenderte Abhängigkeit, dieses Bild von so starke weiße Männer, die so weiße Frauen und Kinder retten und schützen. Und wir wollen auch die Idee bestärken, dass wir für uns selber Sicherheit schaffen müssen. Und nicht allein, aber gemeinsam und auch für unsere eigene, die Bedingungen unserer Sicherheit, zum Beispiel Menschenrechte und das Recht auf Bewegung, das Recht auf gesundheitliche Versorgung und so weiter, dass wir gemeinsam für die kämpfen.
Hinter dem Buch steckt die mehrjährige Arbeit eines Berliner Kollektivs namens Transformative Justice Collective, wo du auch Teil von bist. Wer seid ihr und was genau macht ihr?
Also das Transformative Justice Collective, ich kann nicht für das Kollektiv sprechen, da ich seit ein paar Jahren nicht mehr so aktiv bin. Das Kollektiv ist auch gerade dabei, sich neu zu finden und neu zu formieren. Aber ich kann etwas darüber sagen, was wir gemacht haben, als ich dabei war und wie das Buch daraus gewachsen ist, obwohl das Buch und das Was macht uns wirklich sicher Projekt ein eigenes Projekt. Also das Kollektiv, einige Menschen haben uns zusammengeschlossen und das vor 10 Jahren gegründet. Wir waren alle aus dem Antigewaltkontext und haben in verschiedene Kontexte gearbeitet, antirassistische Arbeit, queerfeministische Arbeit, betroffene Unterstützung, teilweise in Bewegungskontexte, teilweise auch so Lohnarbeiten. Und wir haben Verschiedenes gemacht. Wir haben Workshops entwickelt zur Prävention von sexualisierter Gewalt und Beziehungsgewalt und dem Versuch auch, diese Themen innerhalb von einem abolitionistischen Ansatz zu verstehen. Also ein Ansatz, der staatliche Gewalt wie Polizei, Gefängnis, Migrationsregime, Grenzen zu verstehen und auch so kritisch zu hinterfragen, diese Common Sense sozusagen in manche Communities, vor allem auch weiße Communities, dass der Staat auch Menschen schützt und Sicherheit leistet. Und wir wissen, dass es oft nicht der Fall ist, insbesondere für Menschen aus marginalisierten Gruppen und Betroffene von sexualisierter Gewalt, die Sexarbeiterinnen sind, die schwarz oder Romnia oder Frauen of Color, Non-Binary of Color Menschen, obdachlose Frauen und Betroffenen. Sie erleben viel öfters die Polizei als weitere Gefahr, weitere Möglichkeit für Trauma und Gewalt. Und wir wissen auch, dass sowohl privilegierte Frauen, so wie ich, als weiße Person, dass sogar die Betroffene erfahren ganz wenig Gerechtigkeit im Gerichtssaal, wenn eine gewaltausübende Person zur Verantwortung gezogen wird durch einen kriminellen Prozess. Oft leistet das nicht unbedingt die Heilung oder die Sicherheitsbedürfnisse von betroffenen Menschen. Also das ist oft außer Acht gelassen aus staatlicher Perspektive. Also ja, erstmal dazu. Wir haben dann Workshops gegeben. Wir haben auch, einige von uns haben mit gewaltausübende Personen gearbeitet. Ich habe auch dazu in einem anderen Kontext mit der Response Kollektiv ein Handbuch dazu veröffentlicht. Das heißt, was tun bei sexualisierter Gewalt? Ein Handbuch transformative Arbeit mit gewaltausübende Menschen. Es gibt Leute aus dem Transformative Justice Kollektiv, die auch dazu beigetragen haben. Also es gibt so viele Projekte, wo Teile vom Kollektiv auch mitgearbeitet haben. Und wir haben auch in das Was macht uns wirklich sicher Buch, 2 aus dem Kollektiv haben auch Beiträge dazu geleistet. Und auch alle unsere Workshop-Übungen sind auch drin, weil wir wollten auch irgendwas Praktisches geben, nicht nur konzeptuell, aber auch, dass das Buch interaktiv wird, dass Leute auch Fragen für sich selber und oder gemeinsam mit Freunden oder in Community Fragen beantworten.
Das heißt, du hast deine Erfahrung aus dem US-amerikanischen Raum genutzt, die du im Antigewaltsektor gesammelt hast. Und dort sind eben Konzepte wie Community Accountability und Transformative Justice geläufig. Und interessant wäre eben zu wissen, was da genau hinter steckt, wie es zu dieser Entwicklung kam und wie das angewendet wird dort.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es ganz wichtig, weil oft wird Ansätze aus den US so gefeiert als so politisch richtig cool und so übersetzt in Deutschland und auch Begriffe nicht auf Deutsch übersetzt. Wir haben dann versucht, so Transformative Justice als transformative Gerechtigkeit zu übersetzen. Und auch mit dem Buch auch anzusetzen, wo wir schon Wurzeln in Deutschland gesehen haben und nicht nur das Konzept aus den US zu übernehmen. Aber da ich aus dem Kontext komme, hat das mich klar sehr geprägt. Ich denke, es ist vor allem super wichtig zu sagen, ich befasse transformative Gerechtigkeit als soziale Bewegung. Eine soziale Bewegung vor allem von Frauen of Color, schwarze Frauen, Queers of Color, schwarze Queers, wo sie ganz viel Wissen und Erfahrung gesammelt haben. Und das ist mir sehr wichtig, dass das im Vordergrund steht, wenn wir über eine Übersetzung in anderen Kontexten sprechen, wobei in andere Communities mit anderen Positionierungen zum Beispiel, das mitzudenken. Wie ich das so wahrnehme, ist, dass diese transformative Gerechtigkeitsbewegung an der Überschneidung von 2 andere soziale Bewegungen entstanden. Und zwar auf der einen Seite aus der feministischen Antigewaltbewegung und auf der anderen Seite aus der antirassistischen Bewegung. Insbesondere so eine abolitionistische Bewegung gegen Polizeigewalt. Abolition heißt die Abschaffung von Polizei und Gefängnis. Und das Wort Abolition wird benutzt, um in Anspielung auf die Abolition von Sklaverei, um Kontinuität zwischen diese verschiedenen Herrschaftsformen, zum Beispiel Sklaverei und Gefängnis in den USA, deutlich zu machen. Und in beide von diesen sozialen Bewegungen gab es ein kritische Perspektiv, was gefehlt hat. An der Überschneidung von diesen Bewegungen standen dann Frauen of Color und Queers of Color, die genau die Perspektive für die andere Bewegung geben könnte. Und was ich hier meine, ist, dass in der feministischen Antigewaltbewegung gab es seit der 80er immer mehr engen Zusammenarbeit mit der Justizsystem vor allem und so eine staatliche Kooptierung von Antigewaltarbeit, dass dieser Antigewaltbewegung nicht mehr eine Bewegung wird, sondern eine entpolitisierte Dienstleistung. Und was mit einhergeht oder ging, war eine liberalen, eher reformistische Ideologie, was vor allem die Erfahrungen von weißen Mittel- und Oberschichtsfrauen ins Zentrum gerückt hat. Ihre Erfahrungen, auch ihre Expertise, ich denke, die Bewegung wird immer mehr zum professionalisierten Beratungsstellen, wo nur bestimmte Leute, die Credentials haben, dort arbeiten. Und ich denke, das ist so eine klassische Kritik an weißzentrierten Feminismus, Weißstream-Feminismus, um einen Begriff aus von indigenen WissenschaftlerInnen und AktivistInnen zu nutzen, dieses Weißstream, also weißen Mainstream, dass sie Themen von sexualisierter Gewalt und Partnergewalt nur auf der Mikroebene geschaut haben und das als nur auf Geschlecht geschaut haben. Und oft haben sie dann unkritisch Leute einfach zum Polizei weitergeleitet oder eng gearbeitet mit Polizei oder nur polizeiliche Lösungen angeboten für Betroffene. Und dadurch haben sie das Element von staatlicher Gewalt und wie das auch viele Betroffene gefährdet und sogar Betroffenen zum TäterInnen macht. So eine Umkehrung, Opfer-Täter-Umkehrung im Justizsystem. Das haben sie übersehen. Und da kam der Kritik von, okay, wir brauchen andere Alternativen. Nicht unbedingt, um Betroffenen was wegzunehmen, aber was anderes anzubieten, was community-basiert ist. Einige Betroffenen wollen nicht zum Polizei, irgendeine Alternative anzubieten, was auch ein bisschen holistischer ist, wo Heilung auch im Zentrum stehen kann und eine kritische Analyse von Unterdrückung auch dabei ist. Dann auf der anderen Seite war es auch eine Intervention von diese Frauen of Color, Queers of Color in der transformative Gerechtigkeitsbewegung. Es war eine Intervention in antirassistischer Kontext, wo oft nur über staatliche Gewalt geredet wurde und nicht über gegenderte Gewalt, nicht über sexualisierte Gewalt, Beziehungsgewalt, manchmal auch Gewalt, was selber innerhalb dieser Bewegungen stattfindet, so wie in jegliche Bewegung. Und das ist oft der Kritik an Polizei und Gefängnis und Polizeigewalt sehr stark auf Männer, vor allem so schwarze Männer, weil sie die Großzahl von Gefangenen in den USA ausmacht. Das Bedürfnis auch eine intersektionalere Analyse zu haben, wo auch nicht-binäre Menschen und Frauen und ihre Erfahrungen im Justizsystem auch berücksichtigt wird. Ja, erstmal so viel dazu. Und diese Bewegung hat seit 20, 30 Jahren versucht, ganz viele verschiedene community-basierten Experimente auf die Beine zu stellen für einen Umgang mit vor allem sexualisierte und Partnergewalt zu finden innerhalb von Communities, also innerhalb von kulturellen Zentren, Hausprojekte, religiöse Gemeinde, politische Gruppen, in Familien, so sehr verschiedene Auffassungen von Communities da. Und die haben den Begriff kollektive Verantwortungsübernahme entwickelt, vor allem die Communities Against Rape and Abuse. Sie haben diesen Begriff geprägt. Sie waren eine Gruppe aus Seattle und wir als Transformative Justice Kollektiv haben eine ihrer Gründungstexte auf Deutsch übersetzt und veröffentlicht. Ihr findet das auch auf unserer Webseite. Ich denke, das ist Transformative justice.eu. Und die begreifen kollektive Verantwortungsübernahme als Arbeit mit vier verschiedenen Bereichen. Eins geht es um Sicherheit und Heilung und Selbstbestimmung für Betroffene. Ein anderer Aspekt geht um das Community, dass die gewaltvollen und gewaltfördernde Praktiken und Normen in der Community auch hinterfragt wird und auch da interveniert wird. Und dass es neue Normen und Praktiken entwickelt wird. Und an der Seite von der gewaltausübenden Person schlägt der Ansatz vor, einen möglichen Umgang mit der Person, einen Versuch, dass diese Person Verantwortung übernimmt für das eigene Verhalten und auch die Möglichkeit hat, das Verhalten zu ändern. Zuletzt geht es mehr um das politische Ebene, an dem Versuch, auch die strukturelle, diese Makroebene, was diese Gewalt auf der Mikroebene ermöglicht, also verschiedene Ismen und auch so ein Mangel an Ressourcen, an Macht, an Selbstbestimmung für marginalisierten Menschen, das zu ändern und auch transformative Gerechtigkeit mit in politische Arbeit mitzudenken, in Kampagnen gegen Sexismus oder gegen Polizeigewalt auch mitzudenken, wie können wir denn Strukturen schaffen für einen anderen Umgang mit Gewalt und Konflikt miteinander. Ja, also diese vier Bereiche sind sehr präsent bei transformative Gerechtigkeit, obwohl es oft unmöglich ist, alle vier zu decken, aber so ein bisschen die Vision.
Diese kollektive Verantwortungsübernahme oder die Transformation der Täterin oder des Täters, das gibt es ja mittlerweile tatsächlich schon oder gab es schon immer staatliche auch oder abseits des Staates Konflikttransformationsverfahren, die versuchen, klassische Strafen vom Staat zu umgehen. Also einige werden staatlich vereinnahmt, andere wurden halt institutionalisiert oder es gibt im rechtlich ist es möglich, eben einen Ausgleich zwischen Täter und oder Täterin und Opfer abseits des Justizsystems zu schaffen. Dieses Wiedergutmachungsverfahren wird Restorative Justice genannt und die deutsche Version heißt Täter-Opfer-Ausgleich. Und dieser Täter-Opfer-Ausgleich ist jedoch eher unbekannt und wird eher bei jungen Straftäterinnen eingesetzt oder bei schwachen Straftatbeständen angewendet. Und da wäre eben interessant zu wissen, was dieses Restorative Justice-Verfahren genau ist und woher es kommt. Könntest du darauf nochmal eingehen?
Ich kenne mich noch nicht so gut mit restaurative Gerechtigkeit aus. Ich bin gerade dabei, mehr zu lernen. Ich lerne auch von Resi Malzahn, die auch in dem Bereich arbeitet. Ich kann ein bisschen widerspiegeln, was ich aus dem US-Kontext kenne, was auch für den deutschen Kontext relevant sein könnte. Also die Ursprünge von restaurative Gerechtigkeit befinden sich in indigene Gerechtigkeitspraxen. Also Praxen von der Navajo, von indigenen Nationen, Gruppen, was heutzutage Nordamerika ist, in Australien, in Sub-Saharan Afrika. Und das ist vor allem im westlichen Sinne verstehen wir Gerechtigkeit oft als Rache und Strafe. Und in der Staat, diese Form von Gerechtigkeit, geht es oft darum, dass ein Gesetz gebrochen würde. Und wenn der Staat da anklagt gegen der Person, die das Gesetz gebrochen haben, geht es darum, dass es so eine Verletzung vom Gesetz und vom Staat. Eine restaurative Gerechtigkeit im Gegensatz fokussiert sich auf die Verletzung von Menschen, die durch Gewalt passiert ist. Und achtet dann auf die Wiedergutmachung oder Heilung von menschlichen Beziehungen. Ich denke, der Kritikpunkt in der transformativen Gerechtigkeitsbewegung, als Leute so Anfang der 2000 und ein bisschen davor zusammengekommen sind und haben gesagt, okay, wir suchen einen Umgang mit sexualisierter Partnergewalt außerhalb von der straflichen Systeme, die wir kennen und die der Staat uns anbietet. Und dann haben sie so überall geschaut, auf verschiedene Genealogien, in ihre eigene Communities, teilweise Geschichten, die versteckt waren oder überdeckt, also Geschichten, die verloren gegangen sind, weil diese staatliche Form von Gerechtigkeit so dominant geworden ist. Und eine Quelle für diese Experimenten war auf jeden Fall diese indigene Gerechtigkeitspraxen und auch, was eventuell in restaurative Gerechtigkeit gewandelt würde. Aber die Kritik, die Aktivistinnen aus der Transformative Justice Bewegung in den USA und vor allem hier denke ich an Generation 5 oder Critical Resistance. Ihre Kritik ist ein bisschen mit diesem Bild von dem Wiedergutmachung, von dem Restore, das Wiederheilmachen von etwas, was gebrochen würde. Weil es geht davon aus, dass es irgendwann mal in unserer Gesellschaft Frieden und Gleichheit gegeben hätte, was durch Gewalt so außer Bilanz geraten ist und wieder in Gleichgewicht gebracht werden muss. Das wird in Frage gestellt, weil wir leben ständig in unterdrückende Verhältnisse und oft, wenn Leute selber diese unterdrückende Verhältnisse unterbrechen oder widerstehen, werden die als Probleme gefasst, werden die als die Störer oder Störerinnen, werden die als Drama Queens und so weiter. Und die Idee ist, wir müssen nicht nur was wieder gut machen, der gebrochen würde, wir müssen die ganze Gesellschaft transformieren. Und da ist, wo ich vielleicht einen Unterschied sehe zwischen die zwei. Ich denke, restaurative Gerechtigkeit ist aus Bewegungen entstanden, aber genauso wie ich das geschildert habe mit der Antigewaltbewegung in den USA, dass es so angeeignet würde vom Staat und als so Zusatz zu Staat, der Staat outsourced ihre Dienstleistungen. Genauso ist das mit restaurativer Gerechtigkeit. Ich sehe nicht unbedingt eine gesellschaftskritische soziale Bewegung, die dahinter steckt heutzutage. Und es gibt so eine enge Arbeit mit staatlichen Institutionen, weil diese staatlichen Institutionen so mächtigere KooperationspartnerInnen sind, haben sie denn einen riesen Einfluss auf die Sprache, auf die Praxen. Und Kooptierung findet oft statt, indem die Sprache und Konzepte übernommen wird, aber verdünnt und die Praxen sich ändern, die eigentlich einen herrschaftskritischen Ansatz haben. Und da würde ich vermute, es gibt auch so ähnliche Entwicklungen in Deutschland. Ich denke auch dazu, dass viele restaurative Gerechtigkeitspraxen mit Mediation zu tun haben oder ein Kreis oder Konferenz zwischen Gewaltausübende und Betroffene. Und aus vielen Gründen, weil es so krasse Machtasymmetrien gibt in Fällen von sexualisierter Gewalt und Partnergewalt und verschiedene Gewaltformen, wo Unterdrückung und so starke Unterschiede in der gesellschaftlichen Positionierung eine Rolle spielt, muss mit dieser Idee von Konferenz und Mediation sehr achtsam umgegangen werden. Es kann auch ein Raum sein, wo die betroffene Person wieder das Trauma ausgesetzt wird, nochmal was mit der gewaltausübenden Person was zu tun zu haben. Und das sage ich nicht, dass es unmöglich ist, eine gute Mediation zu machen, aber ich denke, dafür bräuchte man auch eine unterdrückungskritische, machtkritische, herrschaftskritische Perspektive, was ich nicht unbedingt sehe in der restaurative Gerechtigkeit oder nur am Rande. Ich denke, es gibt am Rand Leute, die auch sehr kritisch in diesem Feld arbeiten. Und ihre Arbeit will ich auch sehen. Ich denke, sie versuchen auch im Rahmen dieses Sektors was zu bewegen und ändern.
Ja, Herrschaftskritik wird gerne vom Staat strategisch einverleibt. Und so hast du es ja auch schon bezeichnet. Also du hast vom Strafrechtsfeminismus erzählt, der eben auch gerne von Rechten rassistisch instrumentalisiert wird. Wir konnten das im Fall der sexuellen Übergriffe in der Kölner Silvesternacht beobachten. Doch diese ganze Debatte hat sich gar nicht dem gewidmet, dass eigentlich extrem viele Gewalttaten im privaten Raum geschehen gegenüber Frauen. Und das lenkt davon ab, dass eben die Frauen wesentlich gefährdeter sind im privaten Umfeld als in der Öffentlichkeit. Diese häusliche und sexuelle Gewalt ist eben ein schwer greifbares Feld, wo der Staat auch nicht wirklich hilfreich ist oder es wird nicht wahnsinnig viel über häusliche Gewalt gesprochen. Es werden gerne Städte, die Hecken zurückgeschnitten und noch für extra Beleuchtung gesorgt und für Frauenparkplätze. Aber wie in häusliche Gewalt eingegriffen werden kann, und es sind ja nicht nur Frauen davon betroffen, auch Kinder, die sich kaum wehren können, wie kann bei dieser privaten Gewalt von der sogenannten Community, wie kann die eingreifen?
Ja, das ist eine gute Frage. Und da gibt es keine Patentlösung. Ich denke, transformative Gerechtigkeit geht genau darum, die Besonderheiten von einer Situation daraus einen Response zu finden und Leute nicht in einem schon gegebenen Intervention reinzupressen. Ich denke, was dabei wichtig ist, ist vor allem für mich, was immer zuerst im Zentrum steht, ist die Unterstützung von betroffenen Personen. Dass es die Möglichkeit gibt, innerhalb der Community über solchen Themen zu sprechen, auch über solchen Themen zu sprechen vor akuten, aktuellen Fällen sind. Und da setzt der Community Accountability auch an. Ich sehe immer mehr in den Staaten auch den Versuch zu sagen, hey, lasst uns mit kleinen Sachen anfangen. Wir können nicht mal Konflikte klären, die ums Geschirrspülen in der WG geht. Und jetzt wollen wir so einen komplexen, koordinierten Umgang mit Partnergewalt organisieren. Also oft fehlt uns einfach die Skills. Und so auf einer Ebene ist diese Unterstützung, wo auch die Selbstbestimmung von Betroffenen im Zentrum steht. Und auf der anderen Seite diese Fähigkeit, auch schwierige Gespräche zu führen mit Menschen, die Gewalt ausüben, wo es nicht darum geht, den so Scham, Schuld, Strafe zu mobilisieren, sondern diese Beziehung als Anknüpfungspunkt. Oft haben wir eine sehr moralische, hygienische Reaktion auf Gewalt und Konflikt in unserer Umgebung. Wir wollen entweder vermeiden oder verteufeln. Diese Unterscheidung habe ich von Creative Interventions gelernt und das finde ich eine sehr tolle Erklärung von die Tendenzen, die ich beobachte, wenn Fällen von Partnergewalt und sexualisierter Gewalt in eine Community erkannt wird. Wir müssen irgendwas in der Mitte finden, wo es darum geht, diese Gewalt ernst zu nehmen, aber trotzdem von die richtige Person, die Person, die eine Beziehung haben mit der gewaltausübenden Person, dass es versucht wird, durch diese Beziehungen auch die Person zu schildern, was sie gemacht haben, was für Konsequenzen es hatte und wie die Person Verantwortung übernehmen kann. Und wenn der Person bereit ist, die Verantwortung zu übernehmen, unter anderem sich zu entschuldigen, ohne Wenn und Aber, sich das Versuch, das, was verletzt würde, wieder gut zu machen, insofern als das gewünscht wird von der Betroffenen. Es kann auf verschiedene Art und Weise stattfinden. Und sich zu ändern, damit es langfristig nicht mehr zu Gewalt kommt. Also wenn eine Person bereit ist, diese Verantwortung zu übernehmen, dann ist das fantastisch, wenn es Ressourcen in der Community gibt, diese Person bei diesem Prozess zu unterstützen. Und oft, wenn Leute Gewalt getan haben, so wie etwas Ansteckendes, diese Böse, wir wollen nichts damit zu tun haben, wir wollen unsere eigene tolle Reinheit beweisen, indem wir uns von dieser Person distanzieren. Aber Isolation fördert weitere Gewalt und dieser Versuch, Kontakt mit dieser Person zu behalten und den innerhalb von irgendeinem Gewebe von Beziehungen zu behalten, ist wichtig. Ich sage hier aber, ist ganz wichtig, oft für diese, ich merke bei transformative Gerechtigkeit kann immer jeden Satz so umgedreht und verwendet werden, um irgendwas gegen Betroffene zu argumentieren. Das meine ich gar nicht. Ich meine nicht, dass Ressourcen nur zu gewaltausübende Personen gehen sollen auf Kosten von Betroffenen. Ich meine auch nicht, dass Betroffenen die Arbeit leisten müssen, in Kontakt mit dieser Person zu sein. Das ist eigentlich etwas, was die Umgebung um der gewaltausübende Person herum, sie sind dann gut positioniert, solche Arbeit zu machen.
Vielleicht kannst du so einen Ausblick geben. Du meintest schon am Beginn, dass Gefängnisse und Polizei und Justizsystem, dass du nicht dafür plädierst, das komplett aussetzen zu lassen, aber dass es schon darum geht, das so gering wie möglich zu halten und diese Strafen durch den Staat zu verhindern. Aber wie könnte denn so eine Welt ohne Gefängnisse und Polizei aussehen?
Diese Frage bekommen wir immer. Ist ein bisschen so wie die Frage nach Kommunismus. Ich bin doch für die Abschaffung von Gefängnisse und Polizei insgesamt. Ich denke, wir müssen aber andere Strukturen aufbauen, die mit Konflikt und Gewalt umgehen, weil mit dieser Abschaffung wird nicht Konflikt und Gewalt zwischenmenschliche Ebene ganz weg. Aber für mich, ich verstehe Abolitionismus als den Versuch, eine Welt aufzubauen, wo Polizei und Gefängnisse nicht mehr nötig sind. Und wir wissen, dass vor allem Polizei und Gefängnis, was sie tun, ist, Unterdrückungssysteme aufrechtzuerhalten, Eigentum zu schützen, Menschen zu kriminalisieren, die eigentlich ganz krass von vielen Gewaltformen in der Gesellschaft betroffen sind. Nur damit wir im Klaren darüber sind, welche Funktion sie in der Gesellschaft haben. Diese Sicherheitsfunktion ist meiner Meinung nach eine Illusion. Die reproduzieren Gewalt und sie schaffen das Fundament für Gewalt in der Gesellschaft. Und sie schützen nur bestimmt privilegierten Menschen in dieser Form von negativer Sicherheit, die wir vorhin gesprochen haben. Und wie diese Welt aussieht, weiß ich noch selber noch nicht. Ich weiß nicht, ob wir so eine dezentralisierten Netz von transformative Gerechtigkeitskollektive haben. Ich habe mal in so einem Philosophiekontext darüber gestritten, über wie wichtig es doch ist, eine obere Instanz zu haben und nicht nur alles auf kommunale oder lokale Ebene zu verhandeln. Also die Wichtigkeit auf der einen Seite mit den Besonderheiten von den Kontext umzugehen und auf der anderen Seite zu gucken, sogenannten universellen, zum Beispiel Menschenrechte, auch anerkannt und beachtet wird. Also dass ich denke, wir müssen erstmal diese Welt aufbauen. So nebenbei lernen, wie wir mit Konflikt transformativ statt strafend umzugehen. Vielleicht legen wir dann die Bausteine für diese andere Institution, die wir noch nicht haben, aber die wir jetzt schon brauchen.